Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Es ist schön, heute hier zu stehen und predigen zu können und Ihnen auch noch herzlichen Glückwunsch zum 120. Geburtstag zu sagen. Grünheide ist ein bisschen älter, aber das macht ja nichts. Wir sind alle miteinander verbunden und ich habe Ihnen heute sogar etwas mitgebracht. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Ohne Brille schlecht, ne? Und dann ist es auch noch verpackt, das geht ja gar nicht. Hat denn jemand eine Vermutung, was hier drin sein könnte? Ein was?
Ist das ein Portemonnaie?
Ein Portemonnaie, nein, ein Portemonnaie ist es nicht. Es könnte aber gut etwas Geld darin Platz finden. Nein, es ist etwas anderes, was? Ja, genau. Es ist eine Brusttasche, die man so gut tragen kann. Und wenn ich es jetzt mal öffne, dann werden Sie auch sehen, was da drin ist. Es ist klein und es ist schwarz. Und wenn ich es öffne, kann man sehen, ein Spiegel ist da drin, Kompass. Ein Kompass. Und ich weiß nicht, wer von Ihnen vielleicht im Sommer mal unterwegs war, mit einem Kompass und einer Karte und sich durch unbekanntes Gelände geschlagen hat. Das ist schon eine Herausforderung. So ein Kompass, ja, der ist ein nützlich Ding, wenn man sich nicht auskennt, wenn man in fremden Landen unterwegs ist und vielleicht sogar in Gegenden, wo kein Weg, kein Steg zu sehen ist und wo es keine Wegweiser gibt, an denen ich mich orientieren kann. Allerdings, so ein Kompass nützt mir nichts, wenn ich ihn nicht verstehe. Ich brauche zumindest ein bisschen Grundkenntnisse von den Himmelsrichtungen, muss ungefähr wissen, wie ich meinen Kompass richtig Karte richtig einnorde, um dann ja vielleicht auch mein Ziel wieder zu finden. Ach, so ein Kompass, der ist schon was Tolles. Gerade dann, wenn ich mich verrannt habe. Gerade dann, wenn ich nicht mehr so richtig weiß, wo geht's denn eigentlich weiter. So ein Kompass, den wünschte ich mir manchmal so fürs Leben. Einfach mal innehalten, ihn ans Leben anlegen, neu einnorden und gucken, ach Mensch, da geht's ja weiter. Das wäre schon eine tolle Sache. So ein Kompass in verschiedenen Lebenslagen, das wäre schon schön. Und so ein Kompass, den braucht auch unsere Kirche immer wieder. Ein Kompass, der immer wieder guckt, haben wir uns verrannt? Sind wir noch auf dem richtigen Weg? Was sind eigentlich unsere Koordinaten, mit denen wir unterwegs sind? Wir feiern 500 Jahre Reformation. 500 Jahre, vor 500 Jahren, als Luther mit seiner Veröffentlichung der Thesen in Wittenberg sozusagen auch den Kompass neu angelegt hat, neu eingenordet hat, weil er spürte, dass sich seine Kirche verrannt hat. Dass es einfach an einem Punkt war, an dem man sich neu besinnen musste und neu darüber nachdenken und reden musste, wie kann es mit dieser Kirche weitergehen. Der 31. Oktober 1517, ein markantes Datum mit der ersten These, Jesus Christus spricht, tut Buße, denn das Himmelreich ist nah und das ganze Leben eines Christen soll eine ewige Buße sein. 500 Jahre Reformation, 500 Jahre Kompass einnorden. Die Frage ist, und das ist schon mal ganz interessant zu gucken, in diesen 500 Jahren hat sich unser Kompass bewährt? Sind wir auf dem Kurs geblieben, den Luther aus der Bibel heraus mit Jesus Christus als dem Grund, der niemand anders gelegt werden kann? Jesus Christus ist dieser Grund, dass wir auf dem geblieben sind? Ich fand es spannend, mal zu gucken in den großen Schritten durch die Jahrhunderte, wie das gewesen sein kann. 500 Jahre, das verführt, mit großen Meilenstiefeln einmal durch die Zeit zu springen. 1517, die ersten 100 Jahre, die erste 100-Jahr-Feier war 1617. Jetzt müssen wir im Geschichtsbuch ein bisschen blättern, ne? Ein Jahr vor dem 30-jährigen Krieg. Ein Jahr vor dem berühmten Fenstersturz in Prag. Wie werden da wohl die Feiern ausgesehen haben? Da ging es ums Überleben, um Selbstbehauptung. Und schon da zeigte sich auf, welch unsägliche Koalitionen, Konfessionen und Macht miteinander eingehen und welch blutige Spur das über Europa gezogen hat. 30 Jahre Krieg, am Ende wusste keiner mehr, wer auf wessen Seite eigentlich gestanden und mit wem zusammen gekämpft hat. Ich springe mal mit Ihnen weiter. 200 Jahre Reformation, 1717, man kann es drehen und wenden, wie man will. Auch in dieser Zeit ging es eher um Abgrenzung, um Neubestimmung auch gegenüber einem selbstbewussten katholischen Glauben und einer neu aufkommenden Größe der Aufklärung, mit der man sich neu auseinandersetzen musste, die Vernunft, die sozusagen ja auch unserem Glauben gegenübergesetzt wurde. Ich mache nochmal einen Sprung, 100 Jahre weiter, 1817. Da standen die reformatorischen Feierlichkeiten wahrscheinlich unter den Eindrücken der Napoleonischen Kriege. Der Reichsdeputationshauptschluss war gerade vollzogen. Also das Deutsche Reich, Heilige Römische Reich machte seinen Abschlussbericht, der sich bis heute hin auswirkt. Damals wurde auch der deutsche Luther wiederentdeckt, eine schwierige Größe. Wir springen 100 Jahre weiter, 1917, 400 Jahre Reformation, wir sind im dritten Jahr des Ersten Weltkriegs. Und ich habe gestern nochmal nachgelesen, dort wurde tatsächlich auch Luther nochmal als der Deutscheste der Deutschen bezeichnet, um eine kriegsmüde Nation zum Durchhalten zu bewegen. Es streit für uns kein anderer Mann, das Feld muss er behalten. Luther, der hat doch auch durchgehalten. Und warum? Weil Gott mit ihm ist. Gott mit uns. So stand es auf den Koppeln und nicht nur der Deutschen, auch der Franzosen, der Engländer, der Russen. Und wenn wir 20 Jahre weitergehen, ins Jahr 1937, 38, dann wird deutlich, wie dieser deutscheste aller Deutschen, Luther, in dieser Zeit missbraucht wurde. Besser gesagt, wie seine späten Texte von den Juden und ihren Lügen die Blaupause waren für das, was im November 38 in Deutschland geschah, bis hin zu den Gaskammern von Auschwitz. Also wir merken, das Feiern bleibt einem fast im Halse stecken angesichts der letzten 400 Jahre. Jetzt haben wir die fünfte Auflage. 500 Jahre Reformation. Und ich sage als einer, der die Gnade hat, der Spätgeborenen zu sein, Gott sei Dank ist heute nicht alles, oder war früher nicht alles besser als heute. Gott sei Dank. Wir feiern 500 Jahre Reformation und wir feiern es in versöhnter Verschiedenheit. Es gibt den Ökumenischen Rat der Kirchen nach dem Zweiten Weltkrieg. Es gibt die Arbeitsgemeinschaft der christlichen Kirchen in Deutschland. Es gibt auch seit Anfang der 70er Jahre die Gemeinschaft, Abendmahls- und Kanzelgemeinschaft der evangelischen Christen, durch die Leuenberger Konkordie festgeschrieben. Und, Carsten Schwarz hat es schon erwähnt, 1999 ein neuer Aufbruch, die Rechtfertigungslehre vom Ökumenischen Horizont sozusagen, der Lutherische Weltbund gemeinsam mit der katholischen Kirche. Und ich sehe noch viel mehr am Horizont. 500 Jahre Reformation. Das war jetzt ein ganz schöner Sprung durch die Zeit. Nun also die fünfte Auflage 2017. Die Frage ist, wo steht unser Kompass heute? Wir feiern gemeinsam. Wir feiern gemeinsam Reformation, etwas, was uns eigentlich auch vor Luther schon vertraut sein dürfte und nach Luther immer wieder auftauchte. Reformation, das war im Mittelalter so ein Wort wie heute Demokratie. Es gab schon vor Luther reformatorische Bewegungen, allein die vielen Orden, die sich bildeten im 10. bis 12. Jahrhundert, die Zisterzienser, die Dominikaner, die Franziskaner, es waren alles Reformbewegungen, angesichts einer reformdürftigen Kirche. Selbst bei einem Konzil 100 Jahre vor Luther, bei dem Jan Hus noch auf dem Scheiterhaufen endete, da wurde in Konstanz festgestellt, dass eine Kirche sich an Haupt und Gliedern reformieren müsse. Damals gab es 3 Päpste und die Kirche drohte zu zerbrechen. Reformation gab es vor Luther und nach Luther. Allein Zwingli, Calvin oder Reformationsbewegungen der Waldenser, der Katharer in Norditalien oder der Beginen in Norddeutschland oder in den Niederlanden. Es gab immer wieder Reformationen aus der Schrift gegen Deformationen in der Welt und in der Kirche. Wo steht unser Kompass heute? Wir haben heute einen wunderbaren Text gehört. Jesu Reformationsrede angesichts der Deformationen in der Welt. Die Seligpreisung aus der Bergpredigt. Also, machen wir uns nochmal auf zu den Quellen. Ad fontes, wie es Erasmus von Rotterdam, auch ein Zeitgenosse Luthers, die beide nicht gut miteinander konnten, aber eigentlich so dicht beieinander waren. Und das ist ja manchmal das Schwierige, dass man gerade, wenn man besonders dicht beieinander ist, die Verletzungen manchmal auch besonders groß sind. In sehr klaren Worten sprechen die Seligpreisungen Menschen an, die mit ihrer Existenz an den Rand geraten sind. Die Armen im Geiste, die Trauernden, die nach Gerechtigkeit hungern, die Barmherzigen und die Friedenstiftenden, die reinen Herzens sind und die um Christi willen verfolgt werden. Diese Randexistenzen nennt Jesus selig. Neuere Übersetzungen versuchen es mit glücklich wiederzugeben. Makarios ist ein schwieriges Wort, man kann es auch nicht so richtig beschreiben. Selig sind zuerst einmal die, die etwas sind. Die Armen im Geiste, die Trauernden, die Sanftmütigen und die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Und dann die, die etwas tun, die Barmherzigkeit üben, die reinen Herzens sind, die Frieden stiften und Verfolgung erleiden. Ja, auch das Verfolgung erleiden ist nicht bloß ein passives mit sich geschehen lassen, sondern eine aktive Tat. Keine Gewalt. Auf die 2 Worte kann man diese Seligpreisung auf den Punkt bringen. Selbst das reine Herz, das manchmal mit kindlicher Unschuld assoziiert wird, meint ein höchst aktives Tun. Und Martin Luther, der soll heute auch am Reformationstag zu hören sein, meint dazu, nicht in die Höhe, sondern in die Tiefe streben, wie Gott es selbst getan hat. Gott in den Niedrigen, den Irrenden, den Mühseligen suchen, da schaut man Gott. Da wird das Herz rein und aller Hochmut liegt da nieder. Was für ein wunderbarer Kommentar zu unserer Herausforderung heute. Ihnen gehört das Himmelreich. So wird es bei der ersten und bei der 8. Seligpreisung zugesagt. 2 kommt das Wort Gerechtigkeit vor und 2 das Himmelreich. Das sind die Schlüsselbegriffe, mit denen alles andere zu klären wäre. Das Himmelreich, es sieht folgendermaßen aus. So legen es die anderen Verheißungen dar. Das Himmelreich, da heißt es, da wird man getröstet, da besitzt man das Land, da entfaltet sich die Barmherzigkeit, dort wird Gott geschaut und dort heißen wir Gottes Kinder. Alles, was durch Jesu und sein Wirken schon angebrochen ist, schon erfahren wurde und sich als wirksam erwiesen hat, kommt in den Blick. Die Seligpreisungen führen uns also nicht aus der Welt heraus, sondern führen uns mitten in die Welt hinein. Genau da, wo die Koordinaten unseres Glaubens sind. Mit einer Karte der Bibel und Jesus Christus als dem Grund, der gelegt ist. Der Kompass führt uns mitten in die Welt hinein. Jesu Seligpreisung benennen die Nöte sehr konkret, die Armut, die immer mehr ist als materieller Mangel, den Hunger, der sich mit Brot nur vorübergehend stillen lässt, die Erfahrung von Gewalt und Krieg, von Unbarmherzigkeit und Hass. Sie sind die Herausforderung unseres Lebens als Gemeinde und als Christen in dieser Zeit. Dass verstanden wird, warum Christen Christen sind und warum Christen so sprechen wie Christen und warum sie dann im besten Falle so handeln, wie sie sind und wie sie reden? Verlangen die Seligpreisungen was von uns? Ja, das tun sie. Sie sind eine Zumutung im besten Sinne des Wortes. Sie muten uns etwas zu. Eine Reformation gegen die Deformation in unserer Welt. Das Evangelium noch einmal, möchte ich Luther zitieren, ist kein Buch der Gesetze und Gebote, sondern ein Buch der göttlichen Verheißungen, in dem uns Gott alle seine Güte und Verheißungen in Jesus Christus anbietet und gibt. Gott will uns zu uns herunterkommen, sagt Luther. Das sind treffliche und herzliche Worte. Gott will zu uns kommen und dürfen wir nicht hinaufklettern. Dass uns Christus aber auch viele gute Lehren gibt, das ist seinen Wohltaten zuzurechnen. Und eine solche Wohltat sind die Seligpreisungen. Luther sagt, er lehrt sanft, es ist weniger ein Gebieten als ein Anspornen. Kein Zwang und keine Drohung, lieblich und freundlich und dennoch ohne jeden Zweifel über den Ausgang. Ganz konkret bedeutet es, die Sanftmut entlarvt alle Hassparolen. Die Barmherzigkeit steht gegen alle Stacheldrähte. Und die Frieden stiften, bauen Brücken über alle Spaltung hinweg. Eine andere Alternative gibt es nicht, als die Reformationen durch das Evangelium gegen die Deformationen in der Welt. Um der Reinheit unserer Herzen willen, wissen wir Gott selbst in all denen, die Hilfe benötigen und Schutz suchen. Was ihr getan habt, einen von diesen meinen Geringsten, das habt ihr mir getan, so sagt es Jesus. Und dass wir das ausgerechnet aber Reformationstag miteinander hören und bedenken, ist freilich kein Zufall, sondern höchst passend und stimmig. War doch die Reformation nichts anderes als die Wiederentdeckung dieses Evangeliums. Der Kompass, an dem sich alles andere ausrichtet. Denn, wir haben es am Anfang gehört, einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, Jesus Christus. Und das ist nicht folgenlos geblieben. Es hat sich ausgewirkt in Kirche und Gesellschaft. Das Evangelium lässt aufatmen, vertreibt die Angst, schenkt neues Leben, macht frei und öffnet die Augen für die Not der anderen und vertreibt die Trauergeister. Das ist die Richtung unseres Lebens als Gemeinde, mit Jesus als Kompass. Und wo das unter uns lebendig wird, wo wir das einbringen in unsere Welt, dort werden die Impulse der Reformation heute unter uns und durch uns lebendig. Wir wollen und wir dürfen mitgestalten. Wir dürfen bauen und bewahren. Und ich möchte nach Bildern für Gott suchen, die befreien und die uns dabei helfen. Und daher möchte ich auf Luthers altes Lied, was wir heute am Anfang gesungen haben, ein feste Burg ist unser Gott, auch neue Worte setzen, neue Aussagen über Gott treffen. Und gebe Gott, dass wir unseren Kompass,
den jeder zur Verfügung hat, dass wir den lesen lernen, immer wieder auch neu einsetzen. Mit der Schrift als der Karte, in der wir uns bewegen, und Jesus als den Punkt, an dem wir uns ausrichten. Amen.